Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 392 des Computer Club 2. 392. Wer nur ein klein wenig rechnen kann, weiß, dass wir nur noch 8 oder 7 Sendungen von der runden großen Zahl entfernt sind. Aber bevor wir darüber vielleicht etwas mehr hören, ich hoffe ja, die Kollegen haben sich Gedanken darüber gemacht, wollen wir erstmal den Kollegen die Möglichkeit geben, Sie zu Hause genauso herzlich zu begrüßen, wie ich das jetzt tun möchte. Hallo? Ich begrüße alle zusammen.
Ja, und da schließe ich mich an. Ich begrüße auch alle. Und ich hoffe, dass Sie auch alle Möglichkeiten kennen, wie Sie uns hören können. Sie können uns am Lautsprecher hören, Sie können einen Stöpsel ins Ohr stecken. Und alle Möglichkeiten sind ja gegeben. Und ich wünsche viel Spaß bei dem Konsum unserer Sendung.
Ja, auch ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Freue mich, dass Sie wieder alle dabei sind. Und wir haben wieder einen bunten Themenreigen zusammengestellt, der vielleicht die nächste halbe Stunde ganz unterhaltend und informativ ist.
Da will ich gleich mal anfangen, denn der Kollege Back hat da im Vorgespräch etwas gesagt. Da bin ich gleich draufgesprungen, und zwar, dass man auch ohne, dass man Cookies zulässt, im Netz verfolgt werden kann. Nun, diese Cookie-Geschichte, das ist ja eigentlich nur eine mehr oder weniger kodierte Information, die von irgendjemanden aus dem Internet auf meinem Rechner abgelegt wird. Und der kann dann anschließend gucken, was habe ich denn da abgelegt? So, das kann man jetzt machen, wenn ich etwas einkaufe, wenn ich eine Kundennummer habe, wenn ich eine Session-ID habe, wenn ich irgendetwas habe. Es kann man aber auch machen, um zu verfolgen, wann war der das letzte Mal da? Wo war der denn vorher? Wenn also jetzt unterschiedliche Firmen wissen, was die andere Firma macht, dann können die gucken, was hat er da gemacht, welche Seiten hat er sich angesehen und so weiter und so weiter. So, ich verbiete ja diese Kekse seit einem Jahrzehnt oder sowas. Bin auch oft genug von den Kollegen dumm angemacht worden deswegen, weil das offensichtlich an Paranoia grenzt oder so. Mittlerweile hat mich aber die Realität mehr als bestätigt. Und jetzt müsste man einfach nur mal überlegen, ob es heute eigentlich noch notwendig ist, diese kleinen Textbausteine, diese kleinen Kekse da zu benutzen, um irgendjemanden im Internet zu verfolgen. Wenn ich mich recht entsinne, hatte da ein Herr Tillmann, glaube ich, schon vergangenes Jahr eine Diplomarbeit geschrieben, in der er nachgewiesen hat, dass er ohne Cookies eindeutig in Anführungszeichen, also nicht hundertprozentig, im Internet verfolgen kann. Einfach über andere Dinge, die man so eben hat. Dem Browser, was ist das für ein Browser, was ist das für eine Version des Browsers, was hat der für einen Provider, das kann man ja über die IP herausbekommen und so weiter. Welche Schriftarten sind auf dem Rechner installiert und alles Mögliche. Also alles diese Informationen, die man im Grunde genommen abfragen kann als Provider, als Anbieter von Internet-Content, und damit war es möglich. Und er konnte damals nachweisen, dass er, ich glaube, 85% in der Größenordnung dieser Daten einem bestimmten Benutzer wieder zuordnen konnte. 85% ist also eine ganze Menge. Und das ist schon relativ sicher. Wenn allerdings JavaScript abgeschaltet ist und vor allen Dingen dieses Dingsbums Flash da, ich sag lieber nicht, was ich dazu sagen wollte, abgeschaltet ist, dann wird es natürlich für jemanden, der mich verfolgen will, ganz schwierig. Dann ist es gar nicht mehr so einfach. Dann wird es um Zehnerpotenzen schwieriger. Aber diese Art und Weise mich zu verfolgen oder sie zu verfolgen oder irgendjemanden zu erfolgen, das ist eine interessante Geschichte. Henning heißt er, Henning Tillmann. Wenn Sie im Internet mal suchen nach Henning Tillmann, der hat seine Diplomarbeit geschrieben vergangenes Jahr und er hat die auch ins Netz gestellt. Die kann man sich also herunterladen und kann mal danach lesen, was es doch da für Schweinereien gibt. Also, das war ein ungeplantes Thema, aber nur noch mal darauf hinzuweisen, Cookies allein abschalten reicht nicht, sondern man sollte, wenn man sowas macht, auf jeden Fall Flash abschalten und wenn möglich JavaScript.
Und ich nehme an, dass dieser Tillmann, dass der auch schon weiß, mit Plagiaten wird nicht viel zu machen sein dabei. Denn ein guter Student heutzutage oder ein guter Doktorand heutzutage, der hat auch die Software, die andere benutzen, um ihn zu überführen. Und er wird nun einen Teufel daran tun, dass er eine Doktorarbeit abgibt heutzutage, die den Kriterien nicht entspricht, die diese Software vorschreibt. Also Zitate, wo sind die Anführungszeichen und so weiter und so weiter. Alles das kann man durchlaufen lassen und das braucht man nicht mehr selbst alles zu lesen, wie das früher noch der Fall war. Und wir sind jetzt dabei, diese Lücke auch, diese Lücke, die über Jahre entstanden ist, als das Internet neu war und keiner damit umgehen konnte und die Doktorväter mit dem Internet auch nicht besonders gut da waren, diese Lücke kann jetzt jeder sich selber schließen, indem er die Software laufen lässt und sagt, ich gebe eine einwandfreie Arbeit ab. Auch jetzt haben wir dann, dafür gesorgt, dass keine großen Eklats mehr danach kommen werden.
Google ist übrigens wie immer auf der Höhe der Zeit. Die haben ein System entwickelt, mit dem sie die Benutzer im Internet wohl noch besser verfolgen können als bisher. Sie wollen Third-Party-Cookies quasi verbieten lassen, nicht mehr zulassen. Das sind also Cookies, wenn ich einen Webauftritt habe und da ist ein anderer eingebunden, dann kann dieser andere, wenn jemand sich das auf meiner Seite ansieht, ein Cookie setzen und so kann man das dann quasi verfolgen, wenn ich anschließend auf diese Seite gehe, erkennt er mich wieder und wenn verschiedene dieser eingepflanzten Webauftritte auf unterschiedlichen Seiten sind, kann man natürlich sehen, wo ist er überall hingehüpft und was hat er alles gemacht. Google bietet das auch schon als Dienst an. Das heißt also, man kann jetzt schon diesen Dienst kaufen und quasi Profile, die ohne Third-Party-Cookies entstanden sind, übernehmen und kann da etwas, daraus machen, was auch immer. Es gibt wohl einen Patch für Firefox, den habe ich natürlich auch, der die Third-Party-Cookies weitgehend blockiert. Sie werden aber nicht ganz blockiert, und zwar dieser Jonathan Meyer von der Stanford University hat diesen Patch geschrieben. Und da hat man diese Cookies nicht untersagt oder nicht geblockt, wenn Webseiten diese setzen wollen, die ich vorher besucht habe. Also angenommen, ich bin bei der Deutschen Bahn, gucke mir da irgendwas Lustiges an, die knorzen mir einen Keks auf meine Platte und anschließend gehe ich dann zur Telekom und da ist auch irgendwo ein Fensterchen von der Deutschen Bahn, wie gut und schön die alle sind. Und in dem Fall würde dann die Deutsche Bahn wiederum ein Cookie setzen und auch lesen können. Das ist also eine Geschichte, wie man wieder Geld verdienen kann. Google hat ja gezeigt, dass sie sehr viel damit verdient haben. Sie haben Milliarden Gewinne gemacht, mal wieder, zahlen weltweit weniger als 5% Steuern. So viel zu der moralischen Seite von Google. Abgucken.
Hallo Herr Rudolf, wo immer. Ist denn dein Google? Also früher noch, als Google irgendwo noch ziemlich frisch war, da war es bei dir immer Google.
Ja, ich bin eben nicht nur lernfähig, sondern auch noch innovativ.
Wo bist du jetzt? Bei Google oder Google? Oder bei Google?
Googeln vielleicht. Google. Es ist ja egal. Ja. Man kann sich ja laufend was Neues ausdenken. Jeder weiß ja, was gemeint ist. Und wir haben früher andere Sprüche gehabt dafür. Ich wollte nur sagen, also Cookies allein, die generell abschalten. Wenn ich irgendwo auf eine Homepage komme, die absolut Cookies haben wollen von mir, entscheide ich jedes Mal, ist mir das wichtig oder gehe ich zu irgendeinem anderen Webauftritt, denn es gibt ja mittlerweile so viele und da gibt es genügend, die wollen keine Cookies haben und die wollen vor allen Dingen kein Scheißfläche, jetzt habe ich es gesagt, haben. Und die wollen auch möglicherweise kein JavaScript haben, obwohl das noch das kleinere Übel ist. Und wenn ich auf eine Seite mit Javas komme, ja, dann lasse ich es ganz sein. Notfalls gehe ich in Tante-Emma-Laden, aber so einen Quark mache ich nicht. Gut, nur kauf um das mal zu sagen.
Kauf dir endlich mal ein iPhone, dann hast du keine Probleme mit Flash. Das
toll.
Passt nicht da.
Toll, ja? Ja, dann weiß ich auch, wo meine Daten hinkommen. Ja. Aber ich glaube, dazu haben wir auch einen Gesprächspartner. Heinz, du hast ja mit dem Rudi Kulze mal ein Gespräch geführt, dessen Daten sind ja ganz merkwürdige Wege gegangen, oder?
Ja, das war wirklich überraschend, als er mich anrief und sagte, dann haben wir direkt gesagt, komm, das müssen wir weitererzählen. Es ist eine ganz besondere Form, wie er, ja, hören wir uns das einfach an, es ist eine ganz besondere Form, wie er Werbung empfangen hat.
Ja, also man bietet einen Bayern ausländisches Bier an. Und wo das herkommt, da müssen wir wirklich reinhören.
Ja, hallo, am anderen Ende der Leitung ist wieder unser lieber Rudi Kulze, unser alter Freund, den ich jetzt an sich mal fragen möchte. Rudi, wie sind denn deine Chinesischkenntnisse?
Naja, Heinz, ich kann ein paar Floskeln, so wie Ni Hao und so, guten Tag. Aber Chinesisch lesen kann ich nicht und das hätte ich vor kurzem gesollt. Plötzlich ist auf meinem Google Mail Account eine riesige chinesische E-Mail, alles in chinesische Schriftzeichen. Denke ich mir, was ist denn das? Ich habe ja seit fast 50 Jahren einen chinesischen Freund. Und das war auch das, dem seine E-Mail-Adresse und alles in Chinesisch, denke ich. Spinnt er? Der weiß doch, dass ich nicht Chinesisch lesen kann. Bei genauerem Hinsehen habe ich aber rausgekriegt, der hat das gar nicht geschickt, sondern das ist etwas von diesen neuen Google-Möglichkeiten, dass die Adressen von Google-Mail-Inhabern, und der ist auch bei Google, auch bei Glucker, auch mit anderen, haben die das genommen und haben mir eine chinesische Werbung geschickt. Ich habe es dann durch das Übersetzungsprogramm, was ja bei Google auch geht, rausgekriegt. Das ist eine Bierwerbung aus China, die bei mir auf meinem E-Mail-Account in chinesische Schriftzeichen landet.
Peng, jetzt mal langsam. Also chinesisches Bier ist ja gar nicht so schlecht. Ich trinke es ab und zu mal ganz gerne.
Sehr gut, aber nicht in Google Mail.
Aber Google hat das ja nicht als Absender den Bierversender oder den Werbeversender genommen.
Sondern meinen Freund Qian Tiongli, genau.
Und das ist eine normale Methode, die sich jetzt so langsam durchsetzt?
Das ist etwas, was Google vor kurzem erst verkündet hat, dass sie also ganz andere Wege noch gehen wollen, um sich also zu unterscheiden und noch stärker zu werden von den Mitbewerbern, sodass die offensichtlich die Adressbücher der E-Mail-Accounts aussaugen und dahin Werbung verschicken.
Und mit den anderen Absendern?
Mit dem Absender von dem E-Mail-Account-Besitzer.
Also könnte es mir passieren, dass ich eine Werbung kriege mit deinem Absender?
Mit meinem oder aus Japan?
Ja.
Oder so. Du wirst es dann auch merken. Bei den Schriftzeichen merkt man es halt schneller.
Ja.
Aber ich habe jetzt schon ein paar Mal gemerkt, dass ich plötzlich so Werbezeug bekomme, mit dem ich überhaupt, also sagen wir jetzt so Themen bekomme, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe. Das muss sowas sein.
Google ist ja der größte Werbevermarkter der Welt. Damit verdienen die ja ihr Geld. Das alles andere, was sie nebenher machen, ist ja nur, damit Werbekunden auf die Seiten kommen. Oder ja,
und der Internetpionier, weil dem gelingt es, seine Suchsachen, und der ist ja schon praktisch ein Synonym, man googelt, ne, mit Werbung zu verbinden. Das ist offensichtlich die wirtschaftliche Tat, die sie beherrschen.
Gut, das ist ja bekannt. Allerdings die Form, die das jetzt annimmt, von der du berichtest, die sind mir neu. Ist das denn zu erwarten, dass die anderen großen Player, die es gibt, auch auf solche Schienen springen werden, dass sie sich versuchen werden, diese Technologie auch zu eigen zu machen?
Ganz klar, ja. Also ich lese ja täglich regelmäßig online die amerikanischen Wirtschaftszeitungen und so weiter in meiner alten Rolle. Und das sieht man bei Facebook beispielsweise, denen geht es jetzt besser. Die können also nachweisen, dass sie Werbeeinnahmen haben, weil es gelingt, ihr Zeug auf dem Mobile, also auf die Smartphones zu bringen. Beim Börsengang von Twitter fragt man sich zurzeit, wie geht denn das bei denen? Bei Yahoo hört man ja, die erzeugen ja nicht genügend Werbeumsatz. Das sind alles Zeichen, das ist offensichtlich gerade der Maßstab der IT-Companies, ne? Während die anderen dann schon ganz schön gebeutelt werden, wie wir immer im dritten Quartal gerade wieder nicht mehr so toll umgesetzt, wie sie sollten. Also der Maßstab für IT-Companies scheint der Werbeumsatz zu sein. Und da steht ja Microsoft auch nicht so rosig da oder hat da kaum was vorzuweisen, bemüht sich darum. Also das scheint der Maßstab zu sein und damit ist klares Ja.
Das heißt aber, dass die Verlage, die ja klassisch die Werbung an ihre Kunden verbreitet haben, in einer schlechten Rolle sind und dass dieser Markt von IT-Companies übernommen wird.
Ja, ja, die sich ja sogar als Medien sehen. Also man liest immer öfter, dass Google eine Mediencompany ist, dass Apple eine Mediencompany ist.
Aber die Medienfirmen, so wie wir sie kennen, also Verlage, so wie wir sie kennen, die erzeugen oder komprimieren oder verdichten Informationen. Also sie haben einen redaktionellen Mehrwert dadurch, der eben durch Werbung finanziert wird. Aber ein Google hat ja keinen eigenen redaktionellen Mehrwert. Die haben sehr intelligente Roboter oder sehr intelligente Software, die das Internet durchsuchen und die auch von anderen Verlagen Inhalte verbreiten. Aber letztendlich haben die ja keine eigene Redaktion. Und auch an Microsoft keine eigene Redaktion. Und auch an Yahoo hat keine eigene Redaktion in dem Sinne.
Ja gut, aber was sie offensichtlich haben, denen ihr Mehrwert ist die Möglichkeit der wissensdurstigen Menschen heute, sind wir alle, kommen dazu, also dieses Instrument des Suchens zur Verfügung zu stellen, ne? Und dann will ich also da rein, will das benutzen. Und damit sie das kostenlos machen können, kommt eben das Muster der Werbung. Das kennen wir ja vom Rundfunk oder vom Fernsehen. Du musst entweder tolle Gebühren bezahlen, also Pay-per-View oder Gebührenfernsehen, oder du kriegst das kostenlos mit sehr viel Werbung. Das gibt ja nur diese zwei Modelle. Bezahlen, Gebühr bezahlen oder mit Werbung zumüllen lassen. Und das ist offensichtlich jetzt hier in der IT-Industrie auch Maßstab geworden.
Was sagen denn die Vertriebsunternehmen eigentlich dazu? So ein Amazon lebt ja nur vom Handel. Ja, nicht von der Werbung, der muss selber ja Werbung schalten.
Der lebt vom Adressenpool und der schaltet auch. Also wenn du bei Amazon suchst, und das ist ja auch sowas, Amazon ist ja schon ein Laden, ich brauche was, schauen wir mal, was das bei Amazon gibt und was es kostet. Mach ich selber zu meinem Schrecken. Ne? Und ich habe jetzt in der Samstag- oder Sonntagsausgabe der New York Times steht ein neuer Artikel drin, ganz frisch. To catch up, Walmart moves to Amazon Turf. Also um mithalten zu können, muss Walmart, das ist ja der größte Vermarkter im Laden in den USA und auf der Welt, größte Laden der Welt, ne, muss auf die Amazon-Turf, also in die Amazon-Methoden gehen. Und Amazon ist also der King des Online-Verkaufs. Also bestätigt das genau das, was wir gerade gesprochen haben.
Also wenn ich demnächst Werbung kriege von dir, dann kann ich die getrost wegschmeißen. Denn hat denn der Herr Google dein E-Mail-Pool genommen, dich als Absender eingesetzt und beglückt die Welt mit irgendwelchen Informationen, die sie nicht braucht?
Absolut richtig. Also ich muss mir jetzt ernsthaft überlegen, in einer Rolle, wo wir beide auch sind, diese ganze E-Mail-Account von Google zu verlassen. Ich muss mir da genau durchdenken, weil ich schon sehr lange mache. Das hat ja Konsequenzen. Aber ich kann es eigentlich nicht mehr verantworten.
Da müssen wir alle drüber nachdenken. Rudi Kulter, ganz herzlichen Dank nach München. Wenn du wieder ein Thema hast, hören wir uns wieder voneinander.
Wie immer, lieber Heinz, es macht Freude.
Tschüss.
Tschüss.
Also die Werbung ist schon irgendwie, das ist schon ätzend. Wo man überall die Werbung vorfindet und wo die herkommt, man kann sich im Grunde genommen kaum noch dafür retten, dass man sagt, also ich bin werbefrei, ich blocke alles ab, dann sieht man ja gar nichts mehr. Und was mich da eigentlich gewundert hat bei Google, die ja 34% zugelegt haben am Umsatz, das sind ein paar Milliarden mehr über ihre AdSense-Werbung. Und diese AdSense-Werbung, die ist sowas von angreifbar und sie wird auch angegriffen. durch irgendwelche Zombie-Computer. Wenn die nämlich da Klick machen und Klick machen und Klick machen und sie kommen nicht aus einer Ecke, sodass Google das gar nicht feststellen kann, wo die herkommen, sondern die werden von Computern geklickt, die gekapert sind, dann kann man da unglaublich viel Geld mitverdienen. Da das aber scheinbar nicht im Verhältnis steht, man kann Geld verdienen damit mit irgendwelchen mit Leuten, die das alles nicht wissen, was hinter den Kulissen passiert. Und Google gewinnt da immer, weil die auch nicht sagen, was eigentlich da geklickt worden ist, wo sie eigentlich Geld für bezahlen müssten. Wir haben dieses ganz am Anfang feststellen müssen, weil wir ein bisschen darüber erzählt haben, über diese Sache, hat man uns ganz einfach rausgeschmissen, hat gesagt, die weg. Und das waren bei uns, nachher lief es bei uns auf die 5.000 Euro pro Monat hinaus, die wir durch AdSense eigentlich hätten verdienen müssen. Und da waren wir weg. Und wir sind immer noch weg. Und immer noch wird dieses System AdSense betrieben von Google, gewinnorientiert. Aber ich hoffe, dass demnächst die Bot-Computer den einen Strich durch die Rechnung machen. Ich weiß nicht, ob es passieren wird, aber es könnte in der Richtung hin passieren. Und für die Werbetreibenden, die brauchen nicht zu glauben, dass jeder ordnungsgemäß geklickt hat auf seine Werbung, sondern das sind viele, viele Bot-Klicks unterwegs.
Wer von euch weiß, was vor 75 Jahren war?
Vor 75 Jahren? Das ist ganz schön lange her, Herr Schmitz. Ja, das war 1938.
Da
war ich noch nicht in Planung.
Da hat der amerikanische Physiker und Patentanwalt Chester Charleston eine Erfindung gemacht. Nicht den Computer, er hat den Kopierer erfunden. Das xerographische Verfahren, er hat das damals Xerographie genannt, aus dem Griechischen Xeros für trocken und Graphen für Schreiben.
Hat er was mit Xerox zu tun, der Erfinder?
Später hat er die Firma Haloid aufgemacht und die wurde dann ganz später noch in Xerox umbenannt. Es ist auch das Verfahren, das er erfunden hat, also das Trockenkopieren. Ich meine, die ersten Versuche, die er 1938 mit seinem deutschen Assistenten Otto Kummey gemacht hat, das war noch eine ziemlich geruchsintensive Sache. Die haben also erst auf Glas geschrieben, das wurde auf eine Zinkplatte gelegt und dann wurde eine Schicht Schwefel darüber gezogen und das wurde dann elektrostatisch abgenommen. Heute ist das ja, kennen wir ja von den Laserprintern, viel einfacher. Man hat diesen Toner, der elektrisch vorgeladen wird. Eine Walze wird beschichtet. Der Toner geht auf die ungeladenen Strecken drauf und wird dann hinterher wieder elektrostatisch auf Papier gezogen und dann eben thermisch auf dem Papier fixiert oder auf der Folie fixiert. Damals war es eben noch ein bisschen aufwendiger, aber das Verfahren ist von 1938. Allerdings kamen die ersten Geräte erst 1949 auf den Markt. Die waren auch noch sehr kompliziert zu bedienen. Es gab 39 Schritte und mehrere Minuten, um eine Kopie daraus zu kriegen. Und der Xerox 914, das war das erste schnelle Serienkopierer, der kam 1959 erst auf den Markt. Das hat also zwischen 38 und 59, 20 Jahre gedauert, bis die Technologie wirklich massenreif war. Und heute?
Heinz, darf ich mal kurz dazwischen gehen?
Ja.
Ich habe meine Erfahrungen auch gemacht. Und zwar war ich ja am Anfang auf einer einklassigen Volksschule. Und in der einklassigen Volksschule, da war mein Vater auch noch der Lehrer, der einzige Lehrer, den es gab für die einklassige Volksschule. Und der hatte sich schon sehr früh informiert, dass es da Folien gibt, die man kopieren kann. Und natürlich musste der Filius, der schon sehr oft und sehr schnell und sehr früh seine Nase in die Technik hineingehängt hatte, der musste dann an dem Apparat agieren. Und es war ein chemischer Apparat, es gab da Flüssigkeiten, die musste man drüber schütten. Das habe ich in Erinnerung. Und dann habe ich gedreht.
Ja, das war ja kein Fotokopierer, das war eine Umdruckmaschine.
Es war aber doch sowas Ähnliches wie ein Kopierer. Mhm. Es gab ein Original, das wurde aufgespannt, das Original, und das Original hat dann seine Fähigkeiten auf die anderen Kopien übertragen.
Da war eine Wachstumsschraube.
Also, das ist doch die typische Sache einer Druckmaschine. Ja. Die Matrizen da drauf geschoben und dann gedruckt. Also kopieren ist was anderes.
Okay. Also die große Firma Xerox, die ja damals die Kopiererei erfunden hat oder in die Welt getragen hat und auch der größte Kopiererhersteller der Welt war, baut heute gar keine reinen Kopierer mehr. Die Zeit des nackten Kopierers ist vorbei. Wenn, da haben die schon den Drucker drin, das geht also alles digital. Der reine optische Kopierer, der ist tot mittlerweile. Der hat also auch nicht so lange überlebt, ist eben durch die Digitaltechnik überholt worden. Aber vor 75 Jahren kam eben Chester Charlson die Idee, wie man trocken kopiert, denn er wollte ja nicht nur seinen Schriftverkehr, der musste ja seine ganzen Patentsachen, die er einreichte, nochmal abtippen und sowas. Das war ihm einfach zu viel Arbeit und dafür hat er eine Lösung gesucht. Und das war eine Sache, die hat die Welt revolutioniert. Auch wenn du mit der Umdruckmaschine noch arbeiten musstest.
Ja, das war schon, Kopieren war ein ganz wichtiger Faktor. Ich weiß noch, im WDR, da gab es eine große Kopiermaschine und da hatte man plötzlich sogar einen echten Kokoschka gefunden im Kopierraum. Und jeder hat sich gefragt, wie kommt ein echter Kokoschka, der unglaublich viel Geld kostet heutzutage, in den Fotokopierraum. Und die Lösung war dann ganz einfach. Wir haben ja einen Fundus da beim WDR in Bocklebünd und da ist alles Mögliche aufgehoben. Und da sind die Leute mal durchgegangen. Ach, so ein schönes Bild hier. Und dann haben sie mitgenommen und haben sie im Fotokopierraum aufgehängt. Mit der Folge damals, dass jeder von uns Mitarbeitern einen Zettel in seiner Gehaltsabrechnung hatte, wo er aufschreiben musste, welche wertvollen Bilder er in seinem Büro hängen hat. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht mehr. Aber es war eine ganz tolle Nummer, dass genau im Fotokopierraum der Kokoschka hing.
Aber ihr hattet
keine Farbkopierer. Ich kann mich erinnern an die Studienzeit, da hatten wir auch dann irgendwann einen Kopierer für die Studenten zur Verfügung. Und da durfte man dann rein und durfte dann eine gewisse Anzahl Kopien machen und so weiter. Und da stand dann ganz stolz, hat die Fachschaft da oben drüber geschrieben, Kopierraum. Und das habe ich gedacht, könnte man ja möglicherweise so ein bisschen verbessern. Und habe aus diesem Kopierraum einen Kapierraum gemacht. Der Andrang war groß.
Ein Kapierraum. Und hast du da auch was kapiert?
Ja, dass du das kapiert hast, das ist ja schon mal eine schöne Sache. Aber die Telekom hat ja auch kapiert, wie sie ein neues Geschäftsfeld eröffnen kann. Geldgier. Man will ein innerdeutsches E-Mail-Netz schaffen. E-Mails innerdeutsch zu halten, ein neues Netz zu schaffen, unter der Vorwand, dass man Datenschutz oder Ähnliches betreiben will, wie auch immer. Man braucht mich ja nur zu verschlüsseln von Ende zu Ende, aber nein, es muss ein deutsches Netz geschaffen werden. Das wird dann wahrscheinlich wieder genauso preiswert werden, wie unsere offiziell signierten E-Mails, die genauso viel kosten, als würde ich einen Briefträger losschicken und würde sagen, hier, trag das mal da oder dahin. Eine tolle Geschichte, aber die Dame Größ ist ja nun dagegen und sagt, die ist ja die EU-Kommissarin für digitale Agenda. Und unsere liebe Nelly sagt dann, so ist es nicht. Und da müsste dann ja ein eigene Netze erstellt werden und eigene Clouds erstellt werden. Und das würde gar keinen Sinn machen. Es wäre also überhaupt keine Sache, wenn man versuchen wollte, jetzt ein Netz so zu strukturieren, dass E-Mails, kein einziges Byte davon Deutschland verlässt, wenn ich es von Deutschland nach Deutschland schicke. Und vor allen Dingen hat das nichts mit der europäischen Idee zu tun, denn dann würde man sich ja hier abschotten. Viel besser wäre es, auf Europaebene da etwas zu machen. Und mein vergangene Woche ist ja der US-Botschafter in Frankreich einbestellt worden, weil rausgekommen ist, dass die NSA in Frankreich wahnsinnig viel abgehört hat. Man sagt zwar alles Terrorverdächtige. Ich habe mal nachgerechnet, also sind wohl etwa 200.000 E-Mails pro Tag abgehört worden. Und ich meine, selbst wenn so ein Terrorverdächtiger 5 E-Mails pro Tag schreibt und so viel mehr wird er nicht machen, er will ja niemanden auf sich aufmerksam machen, dann müsste es ja dann 40.000 Terrorverdächtige allein in Frankreich geben. Also es ist schon hart und dreist und sehr merkwürdig, was da passiert. Mal sehen, ob die Franzosen es wirklich wagen, den Amis so auf die Pfoten zu hauen, dass die endlich mal ihre Schweinereien mit Spionage und Ähnliches etwas eindämmen. Unter Freunden macht man das nicht. Aber man sagt sich Tschüss, tut den Daumen nach oben, sagt, guckt bitte mal in den Shop hinein. Es gibt neue Sachen, wir haben sie in der Fernsehsendung vorgestellt. Und bis zum nächsten Mal. Immer ein Bit übrig behalten.
Und tschüss.
Das war's für heute. Tschüss und Dankeschön.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.